Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Spuren zweier junger Hobbits.
Wo sind sie?
Sie sind hier durchgekommen, vorgestern. Sie trafen jemanden, den sie nicht erwartet hatten. Tröstet euch das.
Wer seid ihr?
Zeigt euch!
Durch Feuer und Wasser. Vom tiefsten Verlies bis zum höchsten Gipfel kämpfte ich gegen den Balrog von Morgoth. Bis ich zuletzt meinen Feind niederwarf und seine Hülle gegen die Seite des Berges schmetterte. Dann umfing mich Dunkelheit und ich irrte umher ohne Gedanken und Zeitgefühl. Über mir zogen die Sterne dahin und jeder Tag war so lang wie ein Lebensalter auf der Erde. Doch es war nicht das Ende, denn Leben rührte sich wieder in mir. Ich wurde zurückgeschickt, bis meine Aufgabe erfüllt ist.
Gandalf.
Gandalf? Ja. So hat man mich früher genannt. Gandalf der Graue. Das war mein Name.
Gandalf.
Ich bin Gandalf der Weiße. Und ich kehre zurück zu euch.
Gandalf spielt in diesem Märchen Herr der Ringe eine zentrale Rolle. Er ist der Aragorn, Gimli, Sam und den anderen, die da alle mitmachen, Frodo, der diesen Gefährten irgendwie die Kraft gibt, die Abenteuer zu bestehen, die sie da zu bestehen haben. Und wer jetzt diesen Film wirklich nicht gesehen hat, am Ende von Teil 1 stellt sich Gandalf mit seinem Leben diesem bösen Vieh da in den Weg, schneidet ihm den Weg ab, um seine Gefährten zu retten und er opfert sich selbst dabei. Er stürzt tief in so eine Schlucht runter. Die anderen halten ihn für tot. Er fällt durch Feuer und Wasser, wie er selber sagt. Er kämpft mit diesem Bösen, fällt in die Dunkelheit. Und dann kehrt er aber zurück hier, ungefähr in der Mitte von Teil 2. Er kehrt zurück als ein anderer, ein größerer. Aus Gandalf dem Grauen wird Gandalf der Weiße. Und er selber kann sich kaum an seinen Namen erinnern. Dieser Weg durch die Tiefe hat eine neue Persönlichkeit aus ihm gemacht. Das ist natürlich nur ein Märchen, aber dieser Weg von Gandalf, und deswegen habe ich den Clip hier ausgewählt, zeigt oder ähnelt ein bisschen dem Weg, den wir in dieser Predigtreihe ansprechen werden. Er ähnelt ein bisschen dem Weg, den wir Menschen gehen, manchmal gehen müssen. Wir werden in dieser Reihe über den Weg durch die Tiefe sprechen. Auf dem Flyer seht ihr diese Treppe, die da irgendwie sich ins Dunkle nach unten windet. Der Weg in die Tiefe. Keiner tut das gern. Keiner geht gern durch Tiefe und Dunkelheit. Aber das ist menschliche Erfahrung, dass manchmal tiefer Fall und Dunkelheit irgendwie dazugehören zu unserem Leben. Und auf die eine oder andere Weise sind wir auch schon gefallen. Das ist bei uns sehr unterschiedlich. Manche sind tief gefallen, manche weniger tief. Manche denken vielleicht jetzt an richtig existenzielle Lebenskrisen, an eine Krankheit, an den Tod eines Menschen, an wirklich harten Misserfolg, an eine gescheiterte Beziehung, an Schmerz, ob jetzt körperlich oder seelisch. Manche denken vielleicht aber eher an innere Kämpfe, die man so von außen gar nicht so sehen würde, die man uns so gar nicht so zutraut, was da in uns abgeht. Manche denken vielleicht an Ängste, die sie beschäftigen oder zerstörte Träume, mit denen sie klarkommen müssen, dass es nicht mehr so kommen wird, wie sie gehofft hatten. Manche würden vielleicht sagen, ich falle immer wieder, ich bin vielleicht in meinem Leben noch nie richtig tief gefallen, aber es ist ein Auf und Ab in mir drin. Egal wie, wir fallen eigentlich immer dann, wenn wir der harten Realität dieses Lebens begegnen, der Realität dieses Lebens, die uns nicht gefällt. Und meine Hoffnung für diese Reihe ist die, dass wir in diesem Fall, in diesem Weg durch die Dunkelheit, auch die Chance erkennen und sie vielleicht dann wahrnehmen, die in diesem Weg durch die Tiefe, diesem Weg durch die Dunkelheit sein kann. Ich sage das mal ein bisschen vorsichtig und betone dieses kann. Gandalf auf jeden Fall ist nach seiner Dunkelheit ein anderer, ein größerer. Aus der Tiefe ist Größe erwachsen. Hoffentlich beachtet ihr jetzt dieses Wortspiel, ja, erwachsen. Aus der Tiefe ist seine Größe erwachsen. Diese Reihe heißt erwachsen. Wir meinen das nicht in dem Sinne, dass es jetzt hier darum geht, irgendwie altersmäßig vom Kind zum Jugendlichen zum Erwachsenen zu werden. Älter werden wir alle. Aber viele Menschen, das beobachten wir doch, werden manchmal bis an ihr Lebensende nicht erwachsen. Werden nie erwachsen in dem Sinn, dass sie reife Persönlichkeiten geworden sind. Dass sie sich versöhnt haben mit sich selbst, mit ihrem Leben, mit Gott. In diesem Sinne meinen wir erwachsen. Wir kennen, glaube ich, solche Leute. Wir kennen solche Leute, die erwachsen geworden sind. Leute, von denen wir groß denken. Leute, wo wir vielleicht sagen würden, das ist ein besonderer Mensch, das ist ein herausragender Mensch. Menschen, die Einfluss haben auf andere, und zwar positiven Einfluss. Heilsamen Einfluss. Wir würden diese Menschen weise nennen. Und wenn ihr mal an diese Leute denkt, ich hoffe, ihr kennt welche, dann glaube ich, dass man sagen kann, alle sind auf ihre Weise durch persönliche Tiefe gegangen. Und das hat nicht wenig dazu beigetragen, dass sie die geworden sind, die sie geworden sind. Das ist die Chance, die in dem Weg der Tiefe liegen kann. Richard Rohr hat geschrieben, Richard Rohr ist ein Psychologe, aber auch ein katholischer Priester. Er hat gesagt, allen herausragenden Menschen, denen ich begegnet bin, war etwas gemeinsam. In gewisser Weise sind sie gestorben, bevor sie gestorben sind. Irgendwann in ihrem Leben gerieten sie ans Ende ihrer Möglichkeiten und dieser Zusammenbruch, der sich gewiss wie Sterben anfühlte, führte sie in ein größeres Leben. Und diese herausragenden Menschen, ich glaube, das sind selten die, die auch äußerlich herausragend sind. Oder andersrum gesagt, nicht jeder, der äußerlich herausragend ist, ist wirklich so ein Mensch, wie ich ihn jetzt gerade meine. Ich meine nicht die mächtigen Erfolgreichen. Ich meine, viele von denen, die so wirklich erwachsen geworden sind, sind vielleicht Leute, die nie auf Bühnen gestanden haben, die nie in der Zeitung kamen, nie beim Sofa von Gottschalk bei Wetten, dass gesessen haben. Sondern das sind vielleicht Menschen, deren Größe nur ganz wenige bemerkt haben. Aber die, die sie bemerkten, wurden durch sie gesegnet. Solche Menschen sind Leute, nur eine Stunde mit ihnen zusammen zu sein, sie vielleicht im Altenheim in ihrem kleinen Zimmer zu besuchen, macht etwas mit unserem Leben. Hat irgendwie einen guten Einfluss auf unser Leben. Diese Menschen meine ich. Und ich hoffe, du kennst solche Menschen und ich hoffe, du wünschst dir für dein Leben selber, ein solcher Mensch zu werden. Nur der Weg dahin, und darum geht es in dieser Reihe, ist mitunter ein harter Weg. Größe erwächst aus der Tiefe. Darum geht's. Größe erwächst aus der Tiefe. Gandalf ist ein Bild dafür. Und ein anderer Großer hat diesen Weg mit seinen Worten beschrieben. Ich lese euch vor, und ihr könnt sie oben mitlesen, Markus 8, 34 bis 37. Ich habe zur Abwechslung mal wieder die gute alte Lutherbibel rausgewühlt, weil irgendwie so ganz zentrale Texte, die habe ich einfach gerne irgendwie in dieser alten Übersetzung. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Die drei Titel unserer Predigtreihe, die stecken eigentlich alle in diesem Text hier. In diesem Weg, den Jesus beschreibt und wo er im Prinzip die Leute, die da um ihn rumstehen, auffordert, ihn mitzugehen. Größe erwächst aus der Tiefe, und auf diesem Weg in die Tiefe müssen wir drei harten Realitäten in die Augen schauen. Und diese drei harten Realitäten sind die drei Predigten. Heute, das Leben ist hart. Das steckt in diesem Vers, den ich da unterstrichen habe. Der nehme sein Kreuz auf sich. Das Leben ist hart. Die zweite Realität: Du bist nicht so wichtig. Das steckt in diesem Verleugne sich selbst. Du bist nicht so wichtig. Da geht es nächstes Mal drum, und ich werde versuchen, euch zu erklären, was dieser Satz mit Kopernikus zu tun hat. Du bist nicht so wichtig. Und drittens: Du wirst sterben. Denn wer sein Leben verlieren wird, der wird es erhalten. Die Titel haben wir bewusst so ein bisschen krass und auch ein bisschen einseitig gewählt, so dass man ein bisschen geschockt ist, wenn man sie liest. Denn sie sind ja einseitig. Ne? Wir wissen ja alle, das Leben ist ja nicht nur hart. Das Leben ist irgendwie auch wunderschön manchmal. Oder es ist auch nicht die ganze Wahrheit, wenn man sagt, du bist nicht so wichtig, sondern Jesus hat Menschen auch gezeigt, dass sie für Gott unglaublich wichtig sind. Oder das Ziel des Lebens ist nicht einfach der Tod und das Sterben, sondern gerade das Leben. Also diese Titel da sind ein bisschen einseitig. Es gibt im Leben auch Höhenflüge und wir lieben sie. Aber in dieser Reihe drehen wir uns mal einseitig um die Tiefen des Lebens. Obwohl wir sie nicht mögen, sind das nämlich, glaube ich, oft, wahrscheinlich nicht immer, aber oft, oder einigen wir uns wenigstens auf manchmal, die bedeutenderen Zeiten in unserem Leben. Die Tiefen sind manchmal die bedeutenderen Zeiten als die Höhenflüge. So, diese Sätze hier von Jesus, die will ich mal Realitätstherapie nennen. Eine Realitätstherapie, durch die wir gehen, wenn wir durch die Tiefe gehen. Wir begegnen der Realität, die hart ist, aber die uns hilft, uns den Fragen zu stellen im Leben, die wirklich die wichtigen Fragen sind. Wir begegnen dem, was real ist. Und drei Sachen sage ich dazu. Heute geht es, wie gesagt, um diesen Satz: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Also das Erste, was ich dazu zu sagen habe, zur Realitätstherapie: Gottes Weg führt nach unten. Gottes Weg führt nach unten. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist ja eine der unattraktivsten Einladungen, die man sich so denken kann. Werbetechnisch ist das nicht so der Bringer. So für seinen Weg zu werben. Und wenn man sich dann noch anschaut, in welcher Situation Jesus das seinen Leuten da gesagt hat, dann klingt es noch härter. Kurz vorher, das berichten alle die drei Evangelisten, die diesen Text erzählen, berichten das in dieser Reihenfolge. Kurz vorher hat Petrus, einer der Freunde Jesu, eine Aussage über Jesus gemacht, die vorher so noch keiner gemacht hat. Er kennt ihn jetzt seit 3 Jahren und er sagt: Du, Jesus, bist der Christus. Also, du bist nicht nur ein Großer, du bist der ganz Große, du bist der Sohn Gottes. Mir ist das aufgegangen. Das habe ich erkannt, was ich in dir habe. So, du bist der Christus. Dann sagt Jesus etwas Merkwürdiges zu ihm, das macht er oft. Er sagt: Behaltet das noch für euch. Uns würden andere Dinge einfallen in Richtung werbetechnisch, ne? Er sagt: Behaltet das für euch. Und dann sagt er: Mit meinen Worten jetzt, denn Leute, es wird etwas passieren, das wird euch schockieren. Das wird euren Glauben an mich und deinen Satz, den du gerade gesagt hast, Petrus, ins Wackeln bringen. Denn ich werde sterben und ich werde bald schon sterben und es wird nicht irgendwie ein Infekt sein, an dem ich irgendwie erliege, sondern es wird eine Hinrichtung sein. Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Mit meinen Worten, ich werde den Weg durch die Dunkelheit gehen. Und dann kommt dieser Satz, den ich eben vorgelesen habe, oder diese Sätze. Wer von euch weiter mit mir gehen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Also der wird leiden, der wird mit mir durch die Dunkelheit gehen. Normalerweise, wenn wir in der Kirche über die Passion Jesu sprechen, also über diesen Weg durch die Dunkelheit, durch Leiden und Sterben, dann betonen wir immer, der Weg Jesu ans Kreuz, das ist ein Weg, den er für uns geht. Also stellvertretend für uns. Gott erleidet den Tod, damit wir leben. Und das ist auch so. Aber Jesus sagt hier, es gibt schon noch auch eine andere Facette dieses Weges, den ich da gehe. Dieser Weg, Leute, ist nicht nur einer, den ich gehe, damit ihr nicht gehen müsst. Sondern dieser Weg ist irgendwie auch ein Modell für euer Leben. Wer mir nachfolgen will, naja, der nehme sein Kreuz auf sich, was auch immer das in seinem Leben bedeuten mag. Das gefällt uns nicht so sehr. Wir Menschen ticken einfach anders. Deswegen betonen wir, glaube ich, das ja auch selten. Wir ticken mehr so, wir würden uns dann auf diesen Weg Jesu einlassen, wenn es ein Weg zu weniger Schmerz ist und zu mehr Glück. Und wenn man, wie ich jetzt sozusagen, für die Botschaft des Evangeliums wirbt, dann ist man versucht, das zu betonen. Es ist ein Weg zu Glück, zu weniger Schmerz in deinem Leben. Weil wir Menschen in unserem Leben auf der Suche sind nach einem Weg nach oben. Wir sind auf der Suche nach einem Weg, der nach oben führt und nicht nach unten. Und Schmerz gehört erfahrungsgemäß nicht zu den Dingen, die uns nach oben bringen. Erfahrungsgemäß ist Schmerz nicht gut. Und der Glaube an Gott, wenn wir ihn denn irgendwie wagen, der sollte, und wenn der ihn etwas in unserem Leben verändern sollte, dann sollte das den Schmerz wegnehmen. Oder wir brauchen diesen Glauben nicht. Ich glaube, so ticken wir oft. Egal, was für einen Schmerz du im Leben hast, normalerweise erwartest du von Gott, dass er ihn wegnimmt. Und wenn das Gegenteil passiert, dann fragst du dich, was mit diesem Gott los ist. Hat er kein Herz? Oder kann er vielleicht nicht? Eins dieser beiden Dinge. Und dein Glaube fängt an zu wackeln. Wir erwarten von Gott einen Weg nach oben. Einen Weg zu einem besseren Leben, zu mehr Freiheit, zu mehr Gesundheit, zu mehr Glück, Zufriedenheit, vielleicht auch zu mehr Bedeutung. So, und das ist auch so, dass wir das erwarten, ist auch gut so. Ich bin auch so. Aber manchmal denke ich, könnte das sein, dass wir auf einem Weg nach oben sind. Auf der Suche nach Gott. Und dann kommt Gott uns entgegen. In Jesus kommt er uns entgegen. Und dann treffen wir uns. Und dann fragt er doch glatt, ob ich bereit wäre, auf einem Weg nach unten mitzukommen. Gott wurde Mensch. Und das ist ein Weg von oben nach unten. Und er ging diesen Weg nicht, dass wir Menschen jetzt Götter werden. Von unten nach oben. Sondern er ging diesen Weg, damit wir dem wahren Menschsein nahe kommen, dass wir wirklich Menschen werden können. Erwachsene Menschen. Und dieser Weg führt, oft habe ich den Eindruck, irgendwie in unserem Leben irgendwann auch mal nach unten durch die Tiefe. Es gibt Christen, die manchmal so eine enthusiastische Hoffnung haben, dass wenn Gott in unserem Leben so richtig zur Geltung kommen würde, dann würde das Schmerzhafte verschwinden. Dann würde unser Leben ein einziger Sieg sein. Und das würde passieren, wenn wir nur so richtig glauben. Dann würden vielleicht sogar in unserem Land großartige Dinge geschehen, wenn wir nur richtig glauben. Dann würden paradiesische Zustände über uns hereinbrechen. Wunder an Wunder würde sich aneinander reihen, wenn wir nur mehr nach Gott suchen. Ich stehe diesen Hoffnungen je länger, je mehr skeptisch gegenüber. Weil ich glaube, irgendwie ist das ein Misskonzept dessen, welchen Weg Gott normalerweise mit Menschen geht. Und ich glaube, der Weg Gottes ist zuerst oftmals ein Weg in die Tiefe. Und nicht, jedenfalls nicht ein Weg zum leichten Triumph. Bei dem Gott wie so eine gute Fee irgendwie die Kämpfe aus unserem Leben nimmt. Ohne dass wir sie zum Teil mit seiner Hilfe durchkämpfen müssen. Ich fürchte, dass das so ist. Wer den Mut hat, Gottes Weg zu gehen, der wird in der Realität ankommen. Und diese Realität hieß mindestens damals für die Jünger, in dem Moment da, das Leben ist hart. Tragt euer Kreuz. Und offensichtlich scheint es aus Jesu Sicht keinen Sinn zu machen, dass man der Realität, dieser Realität einfach wegläuft und der Dunkelheit ausweicht. Und der beste Weg scheint aus seiner Sicht nicht der zu sein, den Schmerz zu vermeiden möglichst, sondern es scheint auch diesen Weg zu geben, der durch Schmerz hindurchführt. Der Weg zum wahrer menschlicher Größe geht durch die Tiefe. Übrigens, wenn ich das jetzt hier so sage, ich komme mir ein bisschen so vor, als ob ich schwierige Dinge einfach so leicht dahin sage. Ich hoffe, ihr, gerade die, die vielleicht irgendwie das sagen würden, ich bin im Moment da unten, fühlen sich nicht irgendwie nur so nicht so richtig ernst genommen und mit so ein paar einfachen Antworten abgespeist. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie übersetzen in euer Leben. Deswegen habe ich eben gesagt, dieser Weg durch die Tiefe kann ein Weg zur Größe sein oder ein Weg sein, wo wir was lernen. Prüf das für dich, ob das so sein kann. Das Zweite, was ich dazu sagen will, Schmerz gehört dazu. Also das Leben ist hart, weil Schmerz gehört dazu. Das könnte sich jetzt so anhören, als ob ich sagen will, Schmerz ist letztlich etwas Gutes. Etwas, was wir brauchen, um zu wachsen. Etwas, was uns am Ende vielleicht sogar Gott auf den Hals schickt. Ich kann das nicht so sehen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sieht sie in Schmerz und in Leid etwas, was nicht in sich etwas Gutes wäre. Die Welt, die Gott gut genannt hat, war eine Welt ohne das. Das Leben, wie Gott es ursprünglich meinte, ist ein Leben ohne Tiefen, ohne Angst, ohne Verletzungen. Und die unerschütterliche christliche Hoffnung ist, dass Gott dieses Ziel mit dieser Welt hat, dass so ein Leben wieder möglich sein wird. Nenn es jetzt Himmel oder Paradies oder wie immer welches Wort du findest für diese Welt, Reich Gottes. Und darum ist auch unsere Sehnsucht nach so einem Leben ohne Schmerz richtig und deswegen ist es auch richtig, dass wir Gott darum bitten. Und deswegen passieren auch Wunder im Leben von Menschen. Nur die Welt, in der wir heute leben, die ist noch in Klammern eine andere. Die Welt, in der Gott einer von uns wurde und Mensch wurde, ist eine andere. Die Frage, warum sie so ist, woher das Leid kommt, ja, warum Schmerz in dieser Welt ist, wenn Gott das doch eigentlich nicht will, wenn das doch eigentlich nicht von ihm kommt. Die ist so alt wie die Menschheit oder mindestens ist die christliche Frage so alt wie die Kirche alt ist. Seit 2000 Jahren machen sich Menschen darüber Gedanken und versuchen Lösungsansätze zu finden. Ich habe gerade ein Buch gelesen, wo jemand diese Lösungsansätze so ein bisschen zusammensammelt und versucht, so seine eigene Antwort zu finden. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann sagt er Folgendes und ich muss das jetzt, ich hoffe, ich sag's richtig, weil ich kenne ihn und er möchte diese Predigt nachher auf MP3 anhören. Also, Rüdiger, ich glaube, dass du meinst, dass die Haupterkenntnis die ist, Gott ist nicht der Urheber von Schmerz. Aber Gott ist auch nicht der, der den Schmerz restlos beseitigt. Unsere Erfahrung ist eine andere. Und sein Ansatz ist der biblische Gott ist der, der in dieser Welt das Leid begrenzt. Ohne diesen Gott, der das Leid begrenzt, wäre diese Welt längstens hinüber. Wäre es längst aus mit uns. Gott ist der das Leid begrenzt. Und wer diese Erfahrung macht, erlebt Großartiges. Aber nicht der, der es wegwischt. Und Gott ist einer, der mit uns durch Leid und Dunkelheit hindurchgeht und in uns die Hoffnung wach hält, dass der Schmerz nicht die letzte Realität sein wird. Aber solange wir in dieser Welt leben, gibt es keinen anderen Weg, als den Weltschmerz mit Gott durchzuleben. Jedenfalls dann, wenn Gott ihn uns zumutet, weil er glaubt, dass wir den tragen können. Hier sitzen Leute, die haben das eine erlebt, die haben erlebt, wie Gott Schmerz wegnimmt. Und hier sitzen genauso Leute, die erlebt haben, wie Gott uns zumutet, Schmerz auszuhalten. Aber ich glaube, was uns auf Dauer krank machen wird, ist, wenn wir den Schmerz, den Gott in unserem Leben nicht beseitigt, nie und nimmer annehmen wollen. Ich glaube, das wird uns auf Dauer krank machen. Könnte es also sein, dass dein Schmerz in deinem Leben einer ist, aus dem du etwas lernen könntest? Und nochmal, ich sage das jetzt vorsichtig. Prüf das für dich. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber könnte es sein, dass der Schmerz deines Lebens einer ist, aus dem du etwas lernen könntest? Ich weiß, dass das leicht gesagt ist. Und ich frage mich auch, ob das für jede Art von Schmerz gilt. Gestern Mittag habe ich die Vorbereitung hier unterbrochen und habe in der Küche die Fritteuse angestellt. Und weil das immer dauert, bis man da was reinwerfen kann, habe ich kurz den Fernseher angemacht und war mitten in einer Dokumentation über Kriegsverbrecher damals in Bosnien. So. Und was Menschen da an Quälerei erlebt haben, da habe ich mich schon gefragt, okay, kann so eine Art von Dunkelheit, kann man von der noch sagen, die kann dir helfen zu wachsen in deiner Persönlichkeit? Ich glaube, es gibt Schmerz und das ist vor allen Dingen der Schmerz, den Menschen antut, der einfach nur vernichtet. Und es mag einige wenige Menschen geben, die durch ihre innere Stärke irgendwie sogar daraus als gereifte Menschen hervorgehen können. Aber erklären kann ich das nicht so richtig. Jesus war so einer, ne? Der hat genau das durchlitten. Grausamste Erniedrigung. Ich weiß nicht, wie man einen solchen Weg durch solch einen Schmerz überleben kann. Aber unsere Dunkelheiten, jedenfalls meine, sehen selten so vernichtend aus, muss ich sagen. Vielleicht sagst du, der Schmerz, den ich gerade spüre, ich kann nur das Vernichtende sehen. Und dann will ich dir hier auch nicht einreden, lerne daraus. Aber vielleicht könnte für viele andere der Schmerz, den sie gerade durchleben, einer sein, der für uns schwer genug ist, ja. Aber aus dem wir lernen könnten. Könnte es sein, dass wir vielleicht vor diesem Schmerz nicht davonlaufen sollten, bevor wir nicht begriffen haben, was er uns lehren will. Und die Leute, von denen ich eben sprach, diese großen Leute, die Herausragenden, die wirklich versöhnt sind mit ihrem Leben, sind das die, deren Schmerzen sich allesamt in Luft aufgelöst haben? Sind das wirklich die, wo Schmerz plötzlich weg war auf wundersame Weise? Oder sind das die, die irgendwie eine Zufriedenheit in ihrem Leben gefunden haben, die auf einer ganz anderen Ebene liegt als der Schmerzebene? Der Schmerz tut ihnen vielleicht immer noch weh. Aber er lässt sie nicht mehr verzweifeln. Sie haben irgendwie was Wesentlicheres entdeckt. Darin liegt ihre Stärke, darin liegt das, was wir erwachsen nennen, Reife. Sie haben sozusagen ihren Schmerz irgendwie umgewandelt in Lebensenergie. Ich glaube, daran kann man sie erkennen, dass sie Schmerz transformiert haben. Wisst ihr, was die tun, denen das nicht gelingt, Schmerz umzuwandeln? Sie geben den Schmerz weiter. An ihre Kinder oder ihre Umwelt oder wen auch immer. Aus ihrem Schmerz wird neuer Schmerz für andere. Gereifte Menschen haben es geschafft, den Schmerz ihres Lebens anzunehmen, sich damit zu versöhnen und ihn sogar zu transformieren in etwas, was sie hat reifen lassen. Man erkennt sie irgendwie oft daran, dass sie lächeln können, obwohl das Leben gar nicht so zum Lächeln ist. Letzter Satz noch zu diesem Schmerz und dem Sinn. Das Symbol, was im christlichen Glauben ja ganz im Zentrum steht, ist das Kreuz. Ein Hinrichtungssymbol oder Instrument. Und wenn Gott unsere Erlösung ausgerechnet in einer solchen Niederlage schafft, dann muss das doch für uns eine riesige Hoffnung sein für unseren eigenen Schmerz. Ich zitiere nochmal den Autor von eben. Er hat gesagt, wenn die Ermordung Gottes zur Erlösung der Welt wird, dann kann in alle Ewigkeit das Schlimmste sich zum Allerbesten wandeln. Nichts kann künftig mehr absolut ausweglos sein. Okay, jetzt das dritte Erwachsenwerden. Nochmal zu Gandalf zurück. In diesem Clip sieht man das ja, ne? Er geht durch tiefste Dunkelheit, er spricht auch davon. Er stellt sich dem Schmerz, dem Tod sogar, er kämpft gegen diese böse, übermächtige Macht da. Und dadurch wird er dann zu einem neuen Gandalf, zu einer neuen Persönlichkeit. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und das hat mit fernöstlicher Reinkarnation überhaupt nichts zu tun. Aber sie sagt, den Weg Jesu zu gehen, macht neue Menschen aus uns. Und zwar auf zwei Weisen. Zum einen werden wir neue Menschen in dem Moment, wo wir unser Leben in die Hand Gottes geben. Und ein bisschen ist das wie Sterben. Du gibst dein Leben los, weg. Und sagst, ich vertraue das Gott an. Die Bibel sagt, in dem Moment werden wir neue Menschen. Und gleichzeitig beschreibt sie dieses Neuwerden auch als einen Prozess und nicht als einen Moment nur. Um diesen Prozess geht es mir hier. Wenn ich versuchen sollte, was ist das, was uns auf dem Weg durch die Dunkelheit wirklich zu neuen Menschen macht, dann denke ich, es ist so, dem Schmerz nicht länger auszuweichen, sondern durch die Dunkelheit durchzugehen, das bedeutet, dass wir loslassen müssen. Dass wir loslassen müssen. Es ist einfach, das nur in einem Gebet zu tun. Hier ist mein Leben. Es ist was ganz anderes, das dann zu tun, wenn es durch die Dunkelheit geht und wir merken, wir können nicht mehr an, wir müssen Dinge loslassen. Ich glaube, dass das Illusionen sind, die wir da vor allem loslassen. Zum Beispiel die Illusion, dass das Wichtigste in unserem Leben unser persönliches äußeres Glück ist. Die Illusion zum Beispiel, dass das lebenswertes Leben vor allem gesundes Leben sei. Leute, die trotz einer körperlichen Krankheit, die sie vielleicht bis an ihr Lebensende nicht loswerden, die trotzdem fröhlich leben, die lehren uns, dass es eine Illusion ist, dass Gesundheit Voraussetzung für Glücklichsein ist. Vielleicht lernen wir auf diesem Weg durch die Dunkelheit sozusagen, dass wir das, was ohnehin vergänglich ist, Gesundheit gehört dazu, loslassen können, ohne dass dadurch unser Leben zusammenbricht. Vielleicht ist es ein Traum, den wir loslassen müssen, wenn wir durchs Dunkle gehen, weil irgendeine Niederlage in unserem Leben diesen Traum unmöglich macht, den wir geträumt haben, den Traum von Erfolg. Jeder kleine Erfolg, den ich in meinem Leben verbuchen konnte, hat irgendwie immer auch die unangenehme Erfahrung mit sich gebracht, es macht überhaupt nicht glücklich. Kurz, ja, aber nur sehr kurz. Das ohnehin Vergängliche loslassen müssen. Vielleicht müssen wir die Illusion loslassen, wenn wir da unten durchgehen, dass wir das Leben im Griff hätten. Wir spüren in unserer Niederlage, wir haben es nicht im Griff. Es passieren Dinge, die nicht passieren sollten, aber wir können es nicht aufhalten. Vielleicht könnte Schmerz uns lehren, unsere Ängste loszulassen, Verlustängste, wie auch immer die bei dir aussehen, weil du sozusagen da unten gezwungen bist, sie loszulassen. Du kannst sie gar nicht mehr festhalten. Aber du erlebst, und das bedeutet zu reifen, hey, ich habe mich in einer meiner Angst an Dinge geklammert, die falschen Werte waren. Das, wovor ich panische Angst hatte, es zu verlieren, das ist gar nicht das, was das Leben ausmacht. Ich kann das Vergängliche Wirkliche loslassen, um etwas Größeres zu ergreifen. Schmerz könnte uns also lehren, falsche Ziele aufzugeben. Ziele, die zu klein sind, die zu diesseitig sind, zu egoistisch. Das alles könnte uns der Weg durch die Dunkelheit lehren. Letzter Gedanke. Ich glaube, das passiert aber nur unter einer Voraussetzung. Dass wir nämlich da unten in der Tiefe dem wirklich Großen begegnen. Denn das wissen wir ja, Schmerz und Dunkelheit macht nicht zwangsläufig aus Menschen irgendwie reife Menschen. Schmerz und Dunkelheit kann Menschen vernichten. Auch wenn es nicht so extremes Beispiel ist, wie ich das eben beschrieben habe mit Bosnien. Aber Menschen können durch Schmerz und Dunkelheit verbittern, verzweifeln. Und alles andere werden als Menschen, die wir erwachsen oder reif nennen. Ich glaube, die Leute, die durch ihren Weg, durch die Tiefe irgendwie zu einer geklärten Persönlichkeit gelangt sind, das sind die Leute, die da unten Gott begegnet sind. Etwas Größerem. Jemanden, der größer ist als ihr Leben. Einer Vision, die größer ist als das, was wir mit unseren Lebenszielen beschreiben würden. Wohlstand, Glück, Gesundheit und so. Ich glaube, dass die Leute, die durch Tiefe größer wurden, in der Tiefe Gott erlebt haben. Und deshalb glaube ich, dass die Leute, die Gott in einem Wunder erleben, was Schmerz einfach wegnimmt, im Grunde die weniger große Gotteserfahrung machen, als die, die durch die Tiefe gehen und sagen können, so und da unten habe ich Gott getroffen. Und in ihm habe ich das Leben gefunden. Und seitdem habe ich keine Angst mehr vor Schmerz. Weil nichts mehr kann daran kratzen, was ich gefunden habe. Also die Chance auf dem Weg durch die Dunkelheit, ich glaube, sie liegt darin, dass wir dort unten erleben könnten, wir sind nicht allein, ein Größerer ist da. Und in ihm finden wir Leben. Ich komme zum Schluss. Das Leben ist hart, habe ich heute gesagt. Nächstes Mal geht es darum, dass das Leben, dass wir nicht so wichtig sind. Beides sind keine schönen Wahrheiten. Aber dass das Leben hart ist, ist ja eigentlich eine Wahrheit, die wir schon wussten. Ich hoffe, du hast irgendwie ein bisschen Mut gefasst, den Weg durch die Tiefe, ob du jetzt drin steckst oder ob sowas irgendwann mal über auf dich zukommt, diesen Weg durch die Tiefe nicht nur als einen Abstieg zu sehen, sondern darin auch eine Chance auf einen neuen, anders gemeinten Aufstieg zu sehen. Ich hoffe, du kannst hoffen, dass du Gott in deinem Schmerz erlebst, weil er da in der Tiefe anzutreffen ist. Viel mehr als bei unseren Höhenflügen. Bei unseren Höhenflügen brauchen wir Gott meistens gar nicht, denken wir. Weil es besser ist, der Realität ins Auge zu sehen, als an Illusionen zu glauben. Gott öffnet uns immer die Augen für die Realität. Er umnebelt uns nicht mit irgendwas, was nie Wahrheit wird. Und weil mit Gott durchlebte Realität dich mit dem Leben, so wie es ist, versöhnen wird. Und das heißt dann erwachsen werden. Wir haben bewusst die Zeit, wo wir Lieder zusammen singen und Gott irgendwie auch in Liedern suchen, an den Schluss gestellt. Jetzt hören wir einfach ein Lied. Den Text könnt ihr da oben so halbwegs mitlesen, die Übersetzung dieses Textes. Nutzt es einfach mal als Stille. Wenn dir das jetzt zu viel ist, wieder einen Text zu lesen, dann musst du den auch nicht lesen. Und schau, was diese Predigt oder die Worte Jesu mit dir und deinem Leben zu tun haben. Und dann singen wir noch drei Lieder zusammen. Und danach wollen wir nicht aufhören, Gott zu suchen, sondern wenn du möchtest, dann beten wir für dich. Es sind 3, 4 Leute, die nachher in der obersten Reihe für dich beten, wenn du merkst, hier, ich brauche jetzt irgendwie jemanden, den ich meinen Schmerz mal sagen kann und dass er für mich betet, oder ich möchte einfach irgendwie von Menschen gesegnet werden im Namen Gottes, dann ist das nachher möglich, ja, weil das Thema vielleicht eins ist, wo es dir noch nicht reicht, einfach nur so ein paar allgemeine meine Worte von mir zu hören, sondern wo es dir gut täte, auch mit jemandem persönlich darüber zu reden. Okay, aber jetzt hören wir dieses Lied.
Sure by now that you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again I say amen, and it's still raining. But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I cried, you hold in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in the storm. I remember when I stumbled in the wind, you heard my cry, raise me up again. When my strength is almost gone, how can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands, praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am.
comes from the Lord, the maker of heaven and earth.
Wir beten zum Schluss nochmal. Jesus Christus, mit denen, die im Moment richtig viel Grund zur Freude in ihrem Leben haben, mit denen zusammen sagen wir Danke für das, was du Gutes in unserem Leben entstehen lässt. Aber mit denen zusammen, die im Moment irgendwie durch die Tiefe gehen oder am Anfang eines solchen Weges stehen, beten wir, dass du ihnen so begegnest, wie sie es brauchen. Natürlich ist unser Wunsch, dass du Schmerz wegnimmst. Und darum bitten wir dich auch, weil wir Menschen sind, Herr. Und weil wir Angst haben und weil wir Schmerz nicht mögen. Aber wir beten auch für die oder für uns, wenn du mit uns durch Schmerz gehen willst, dann bete ich, dass du uns Hoffnung gibst. Und dann bete ich, dass wir wirklich erleben, dass du da bist und uns da durchträgst und nicht nur irgendwie als nette Worte so gemeint, sondern dass wir das wirklich tatsächlich erleben. Ich danke dir, Vater, dass du uns segnest. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.